Sebastian, hoi. Wir haben letztes Mal über Burnout bei Anwalt geredet. Jetzt möchte ich doch noch mal schnell über Burnout bei Staatsanwältinnen und Staatsanwälten reden. Und zwar, ich habe in der letzten Pendenz, das ist eine interne Zeitung von der Staatsanwaltschaft, in der aktuellen Ausgabe, die ist von Februar 2024, gesehen. Da gibt es ein Supervisionsangebot für Mitarbeitende von der Staatsanwaltschaft Zürich. Dort stehen zwei externe Supervisorinnen zur Verfügung für Krisen- und Belastungssituationen im beruflichen Kontext. Also sehr fortschrittlich.
Ja, das hat mir jetzt auch gefallen, das zu sehen, dass es die Möglichkeit gibt. Das ist ja oft natürlich auch die Frage von der Anonymität. Also ist das etwas, wo dann irgendwie der Personalakte notiert wird, wenn man das in Anspruch nimmt? Oder kann man das einfach in dem Sinn jederzeit nutzen, ohne dass es jetzt die Vorgesetzten mitbekommen? Aber grundsätzlich ist das etwas sehr empfehlenswert, dass Arbeitgeber auch solche Angebote schaffen. Und worum es jetzt gerade für Staatsanwälte soll, nützlich oder auch nötig sein, da weißt du mehr drüber. Diejenigen, die ich bisher kennengelernt habe, ist mir schon aufgefallen, die sind dann oft auch einfach in grösseren Verwaltungsstrukturen eingebettet und leiden dann oft auch unter diesen Hierarchien und auch den Abläufen, wo sie manchmal auch einfach sehr ohnmächtig sind.
Ja, also man hat Umfragen, sind vielleicht jetzt auch zwei Jahre alt, die ich kenne, wo eine sehr grosse Unzufriedenheit artikuliert wird, wo wahrscheinlich auch mit diesen Strukturen zusammenhängt, dass man auch immer weniger eigene Handlungsmacht verspürt, obwohl die Macht von einem Staatsanwalt schier unendlich ist. Aber das versucht man irgendwie zu zügeln, indem man immer mehr Handlungsanweisungen gibt. Man muss auch, wenn man zum Beispiel nicht eine Handnahme oder eine Einstellung macht, muss man es okay vom Vorgesetzten holen. Erstaunlicherweise bei einem Strafbefehl dann aber nicht, was ein verurteilendes Element ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass das in diesem Betrieb unglaublich anstrengend kann sein als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter.
Ja, man sagt ja, je mehr Leitplanken man hat, und das kann man im Kleinen, wenn man jetzt an einem Förderband in einer Fabrik tätig ist und eigentlich immer die gleichen Abläufe macht, das ist etwas, was ungut ist für die Gesundheit. Und ebenso, wenn man in einem Beruf ganz viele Leitplanken hat und Richtlinien, die man muss befolgen, das kann das Stresslevel natürlich auch erhöhen.
Also ich weiß jetzt nicht, ob man uns nicht missversteht. Also Leitplanken, ja, aber weißt du, die Mischung zwischen einer unendlich grossen Verantwortung einem Mensch oder einem Einzelfall gegenüber und gleichzeitig so in einer Struktur eingebunden sein, wo dich immer versucht, also das ist meine Aussenwahrnehmung, aber versucht so irgendwie Kontrolle zu implementieren. Und es ist dann immer Kontrolle im Hinblick auf Effektivität, so und so viele Fallerledigungen. Also du wirst dann so zu einer Erledigungsmaschine, wo du dann wie das Gefühl hast, du hast zu wenig Zeit, um dich wirklich einem Einzelfall zu widmen.
Ja, und was ich erlebt habe, ist, dass das dann ethische Dilemmata auch erzeugt, oder? Du hast dann...
Also Effizienzstreben über allem.
Ja, und dann hast du das Gefühl, du kannst dem nicht mehr mit gutem Gewissen gerecht werden.
Ist denn das denn in so Situationen, wenn du in diesem Dilemma da bist, überhaupt noch bewusst? Oder bist du der eingenommen von diesen Fallerledigungen, was ja schlussendlich auch irgendwie kann befriedigend sein, wenn du 44 Erledigungen hast?
Ja, also klar, aber das geht ja dann meistens auf Kosten von der Qualität. Und das löst den Werte-Clash aus. Also das Gefühl, ich kann eigentlich nicht mehr die Sorgfalt an den Tag legen. Und das ist ja sicher auch eine Eigenschaft von Juristen und Staatsanwälten sowieso, dass sie eine hohe Sorgfalt haben in dem, was sie tun und das auch möchten, dass sie wollen, sorgfältig zu ihren Entscheidungen finden.
Das würde ich heute auch so unterstreichen. Die Frage ist einfach, wenn das Anforderungsprofil am Job ein anderes ist, also wenn eben Effizienz, höhere Erledigungszahlen wichtiger werden, ob das dann nicht auf einmal auch einen anderen Typ Menschen anzieht?
Ja, man könnte vielleicht auch sagen, das System spuckt dann die raus, die das nicht aushalten. Die gehen dann einfach und es bleiben die zurück, die vielleicht können wir sagen, Gnade haben, das 5 auf Deutsch gesagt gerade Zeit zu lassen und dann die Fälle einfach mit einer tieferen Sorgfalt durchzuwinken. Und da dabei vielleicht auch gesund bleiben. Aber das ist dann halt tatsächlich auch ein bisschen Selektion.
Jetzt, wenn wir beim Burnout sind, hast du auch irgendwie Erfahrungen mit Inhaftierten, ehemaligen Inhaftierten? Weil das ist ja eigentlich, eine höhere Drucksituation gibt es ja nicht mehr. Du wirst abgeholt am Morgen, du wirst isoliert, du wirst ein Stück weit zu einem Objekt degradiert, es wird über dich verfügt, du bist völlig ausgeliefert irgendeiner Macht.
Ja, jetzt selber jetzt mit Patientinnen und Patienten habe ich selten erlebt, aber ich habe mit Kolleginnen und Kollegen im Justizvollzug, die haben ja auch einen ausgebauten psychologischen Dienst. Mhm. Und was ich so höre, ist, dass die psychische Belastungen auch von Gefangenen, dass die enorm sind, also dass das auch ein riesen Thema ist, dass die auch psychologisch begleitet werden. Ob das dann Erschöpfungsphänomen sind, ob man das irgendwie auch mit Burnout kann assoziieren, das ist vielleicht dann wieder eine andere Frage, aber ich glaube, dass sehr oft Strafvollzugsbetroffene an psychischen Erkrankungen leiden.
Wie ist es mit Richtern? Haben Sie auch viele Richter in der Klinik?
Also viel ist übertrieben, aber ich habe mich jetzt in diesen 10 Jahren an einzelne erinnern, die in dieser Funktion sind oder gewesen sind. Und auch bei denen würde ich sagen, ist ein höherer Anspruch. Also das, was du mit dieser Verantwortung, dem Verantwortungsgefühl beschrieben hast, ich glaube, das trifft da auch zu. Und dass dann ich eben oft so die ethischen Dilemmata höre als Thema. Ich müsste und ich kann das aber mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und dann leide eigentlich unter diesen Drucksituationen.
Mhm. Ein Richter muss entscheidungsfreudig sein. Und unser System, wie du Richter wirst, ist eigentlich, du brauchst möglichst viel Sitzfleisch. Also du kommst einmal ins Gericht und dann bleibst du dort sitzen und dann irgendwann wirst du vielleicht von einer Partei aufgestellt und dann wirst du Richter. Und in meinen Augen ist das ein gewisser Widerspruch. Mhm. Siehst du das auch, oder?
Ja, ich habe es jetzt nicht aus einer dem Sinn beruflichen Entwicklungsperspektive beurteilen, aber...
Also Entscheidfreudigkeit und gleichzeitig ein Talent haben, dich irgendwo reingeben und dort zu warten, bis dann du in der Reihe bist. Mhm. Also es sind ja dann eher so risikoaverse Personen vom Zuschnitt von der Stelle an sich. Also es ist so die sichere Bank, aber...
Ja, es kann natürlich sein, dass die, die dann in dieser Richterfunktion sind, dazu neigen, nach gewissen Schemata oder Mustern dann ihre Entscheidung zu fällen und so dann zu dieser Effizienz zu kommen. Aber mit Entscheidungsfreude meinst du ja, dass man dann im Einzelfall doch auch gut abgewogen und dann eben aus einer Überzeugung aus einen Entscheid fällt.
Aber meinst du, das ist gar nicht so vorhanden? Bin ich da zu idealistisch?
Also ich denke, auch da steht natürlich die Effizienz als hoher Wert im Raum. Und wie das die das schaffen, also da muss ich auch noch meine Bewunderung zum Ausdruck bringen, dass ich denke, mit dem Caseload, was man so hört, was die müssen abarbeiten, ja, da ist die Assoziation von Flüssband durchaus angebracht.
Und wie ist jetzt das für dich als Außenstehender? Also der Rechtsstaat ist ein höchstes Gut. Sind wir uns ja wohl sicher einig.
Absolut, ja. Ja, und also ich als Laie oder als in dem Sinn Bürger hätte natürlich das Interesse, dass das System nicht überlastet wird, also dass es eine gewisse Hürde gibt auch von der Klagbarkeit, dass wirklich das beklagt wird, wo wirklich auch schwerwiegende Themen und Probleme sind, die juristisch münd abgearbeitet werden und nicht irgendwelche Befindlichkeiten. Da komme ich ein bisschen mit über aus meiner Zunft, dass es immer mehr Bestrebungen gibt, dass Juristen und Psychiater, Psychologen auch zusammenarbeiten, im Sinne von der Mediation, dass man versucht, in so einem Prozess auch die psychologische Komponente stärker zu gewichten und einen Rechtsstreit auch über Mediation können, göttlich zu regeln. Das wäre aus meiner Sicht sehr oft wünschenswert.
Ja, man macht ein bisschen etwas anderes aus lauter Effizienzstreben. Es werden noch 4% von allen Straffällen überhaupt vor Gericht verhandelt. 96%, das wird quasi auf Ebene Staatsanwaltschaft erledigt. Was natürlich diesen Personen, die Staatsanwältin in eine Rolle drängt, wo du eigentlich gar nicht kannst genügen kannst. Weißt, sie sind Untersuchungsbehörden, sie sind gleichzeitig auch noch Richter. Sie sollten den entlastenden und den belastenden Umständen nachgehen. Also die sind in so einer Twitter-Funktion, wo eigentlich psychologisch gar nicht bewältigbar ist.
Ja, es ist ein Rollenkonflikt, der es natürlich sehr anstrengend macht.
Und gleichzeitig zu wenig Ressourcen. Und dann führt es mitunter zu ganz absurden Ergebnissen. Jetzt noch die Letzten, sind noch Polizistinnen und Polizisten. Also die haben ihre Arbeit zum Risiko von körperlicher Verletzung. Die haben unter Umständen Konfrontation mit dramatischen Ereignissen. Die haben eine hohe Arbeitsbelastung. Die machen Schichtarbeit. Die haben Umgang mit sehr schwierigen und aggressiven Personen. Die haben öffentlichen Druck und Kritik. Und dann navigieren sie neue rechtliche und vielleicht ethische Graubereiche. Also auch ein heavy Job.
Absolut. Und da haben wir ja mehrere auch erlebt in den Jahren, wo ich jetzt an der Honig tätig bin. Und ich muss wirklich sagen, die tun mir auch leid. Also ich habe auch einige erlebt, die dann mit dieser psychischen Dekompensation zusammen auch entschieden haben, den Beruf zu verlassen. Also das ist auch wieder ein enormer Rollenmix, wo die Polizeikräfte müssen vollziehen. Und natürlich lieben sie oft auch ihren Job, sind oft auch mit dieser Begeisterung eingestiegen, um auch für Menschen, für die Gesellschaft da zu sein. Übernehmen eine ganz wichtige Funktion. Aber es ist manchmal tatsächlich, hat man das Gefühl, Mission Impossible. Und das, was du auch gesprochen hast, die Kumulation auch von traumatischen Ereignissen, die eben können passieren und die fast regelhaft dann im Laufe so einer Karriere einem widerfahren. Die können sich dann auch aufsummieren, bis es dann irgendwann einfach zu viel ist.
Eben, man hat, also ich kenne jetzt nicht Anwälte, die sich das Leben genommen haben oder Anwältinnen. Bei Richter und Staatsanwältinnen wäre mir das auch nicht bekannt. Aber bei Polizisten hörst du das immer wieder.
Suizid. Ja, und ich glaube, auch dort gibt es natürlich eine Kultur von der Teflon-Persönlichkeit. Also man muss das quasi an sich abperlen lassen. Und das ist halt nicht die Realität. Ich meine, wir sind alle sensible Menschen und können das unterschiedlich gut wegstecken und brauchen manchmal auch Zeit, um so ein Ereignis, wo einem eben zum Beispiel mit einem Gewaltdelikt oder so kann, begegnen, um das zu verarbeiten, wenn man vielleicht sogar selber noch Opfer ist dann von Gewaltanwendung. Das sind alles außergewöhnliche Vorfälle und ich glaube, da kommt langsam auch in der Ausbildung und auch in der Begleitung von Polizistinnen und Polizisten kommt mehr Einsicht auf, dass das auch ein professioneller Anspruch ist, Menschen in diesen Phasen von ihrer Laufbahn nicht allein zu lassen.
Aber das tönt jetzt wieder so gut. Aber kann man denn das wirklich auffangen? Natürlich kann man viel machen, aber letztens End.
Ja, dort weiss man, dass man eine Zeit lang stark von dieser Critical Stress Debriefing hat man geredet eigentlich davor, dass es darum geht, nach so einem Ereignis sogenannte Debriefings durchzuführen. Und hat dann,
aber gibt es nicht Untersuchungen, die zeigen, dass die sogar kontraproduktiv
genau,
sind?
Genau, das ist dann eigentlich die Erkenntnis gewesen, dass man gemerkt hat, dass das erstens nicht für alle sinnvoll ist und dass es auch manchmal sogar schaden kann, wenn man zum Beispiel in einer Gruppe, in einem Team, dann muss man anhören, was jetzt der Kollege erlebt hat, dass er das dann im Detail beschreibt. Das ist eigentlich wirklich fahrlässig. Also das sollte man nicht machen. Man sollte immer sehr gut auch abwägen, was möchte jemand im Einzelsetting besprechen mit einer Peer-Person oder sogar mit einer psychologischen Fachkraft. Und dann im Team geht es natürlich schon auch, das ist dann wieder um die psychologische Sicherheit, der Aspekt, der spielt da sicher auch eine Rolle. Also dass man solidarisch ist untereinander, dass man sich aufeinander auch verlassen kann und dass man auch miteinander zumindest offenen Austausch pflegt, dass man einander Gehör schenkt. Also das ist sicher produktiv, aber man darf nicht alle Polizisten oder Sicherheitskräfte über die gleiche Liste ziehen.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch.
www.ch. Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.